Donnerstagabend habe ich und meine Frau mit Pascal und Bea einfach einen Abend miteinander genossen. Und dann waren beim Griechen, haben wir miteinander gegessen. Super, super geschmeckt. Und dann nachher sind wir gelaufen und wir waren an einer Tankstelle und wir haben Eis gekauft und das Eis gegessen. Und in dieser Tankstelle lag eine Zeitung da, ich glaube, es war ein Bild, oder Pascal? Okay. Und es steht da, eine neue Idee von der Regierung über ein 7-jähriges Ehe zu führen. Das heißt, dass wenn jemand eine Ehe in Deutschland abschließt, dass es nur gültig ist für 7 Jahre. Und das ist kein Quatsch, das ist kein Witz. Das war wirklich, wie bitte? Ja. Okay. Dann habe ich heute Morgen auch verschiedene Artikel auch von Ursula bekommen. Steht es auch, oder ein Artikel, 7 Jahre sind genug, ist die Überschrift auf einer. Und dann aus der Bild habe ich das ausdrucken lassen, dass es eine Idee von jemand anders war, aber dieses von CSU, diese Frau, sie hat diese Idee von jemand anders übernommen. Ob das ernst gemeint war oder nicht, spielt keine Rolle. Aber viele Leute haben über diese Idee positiv reagiert. Sie haben gesagt, hey, das ist wirklich wunderbar, das brauchen wir. Ich habe diesen Artikel gelesen und ich konnte das nicht glauben. Und sie haben verschiedene Leute dann einfach eine kleine Interview gemacht. Und ich lese ein paar vor von diesen verschiedenen Bemerkungen. Das ist etwas dagegen, die erste. Das war eine Frau, Katrin heißt sie. Nicht unser Katrin, aber das andere Katrin. 34 Jahre alt, Kauffrau, schwanger im 8. Monat. Und Werner Harmann, 34, Kaufmann, heiraten gestern in Hamburg. Und dann das ist dieses Zitat. Ehe auf Zeit ist absurd und unromantisch. Das klingt ja wie ein Mietvertrag. Rent am Mann für 7 Jahre oder was? Einfach furchtbar. Und dann eine andere Frau, Anita Koschati, sie ist 30, Betriebsleitung aus Hamburg. Der Vorschlag ist zeitgemäß. Ich habe mich nach 7 Ehejahren getrennt. Sie ist nur 30 Jahre alt, stell dir vor. Wir hätten 1.500 € Scheidungskosten gespart. Eine Ehe wird einfach mitgenommen. Der Antrag eines Bekannten, Schatz, lass uns heiraten, da haben wir Steuervorteile. Ja, und es gibt andere Leute, sie haben das als Blödsinn gefunden, andere Leute, sie haben das wirklich genial gefunden und denken, hey, das ist eine super Idee. Und ich glaube, solche einfach Meinungen über die Ehe ist einfach furchtbar. Einfach, das stell dir vor, einfach, das ist du brauchst eine besondere Genehmigung, deine Ehe weiterzuführen. Und so haben sie das vorgestellt in diesen Artikeln. Und einige Leute sind wirklich dafür. Aber wie ist das mit unserem Bild über die Ehe? Ich meine, wir haben alle eine Bild über die Ehe, wie es funktionieren sollte oder nicht funktionieren sollte. Die meisten Menschen, die verheiratet sind, wünschen sie sich, dass sie nicht verheiratet werden. Und andere Leute, die nicht verheiratet sind, sie wünschen sich für eine Ehefrau oder einen Ehemann. Und so ist das manchmal. Und ich habe das wirklich vorgenommen, einfach über die, wirklich, was ist ein gottesfürchtiger, eine biblische Sicht von Ehemann, einfach anzuschauen. Wir haben vor 2 Wochen oder 3 Wochen angefangen mit dieser kleinen Serie über den gottesfürchtigen Ehemann. Und ich habe auch von Zeit her und alles andere gedacht, ich würde wahrscheinlich nur 2 weitere Punkte machen. Und ich habe immer noch 2 weitere Punkte danach. Und das muss ich für ein anderes Mal einfach aufbewahren. Okay? Ja. Also, was ist die allererste Priorität eines Ehemannes oder einer Ehefrau, die Gott verherrlichen und ihn zu Ehre leben möchten? Und das war meine Frage beim letzten Mal. Hey, was ist das alleroberste Priorität für einen Ehemann oder eine Ehefrau? Und wirklich, Leute, das ist nicht anders, als Jesus Christus im Leben als erste Priorität zu haben und sich seiner Herrschaft in alle Lebensbereichen zu unterordnen oder zu unterwerfen. Und das ist das allererste Priorität des herausragenden Ehemannes. Und das ist wirklich in der Tat die höchste Priorität für jeden, der auf dieser Erde lebt. Okay? Aber wenn man möchte wirklich eine Serie über die Ehe, Männer, Ehe, Frauen machen, dann musste man das immer wieder betonen. Die Grundlage für deine Ehe, Leute, und ich kann das nicht genug betonen, ist eure Beziehung, eure persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr schaut auf eure Ehe, okay, und es Probleme da gibt, dann gewiss gibt es Probleme mit eurer Beziehung mit dem Herrn. Okay? Gewiss. Ich kann es euch garantieren sogar. Okay? Es stammt immer von dieses Beziehung aus. Wenn ich wandle im Geist, okay, dann auch kann der eine andere Mensch so schlimm gegen mich sündigen, aber ich kann in eine geistliche Art und Weise ihm dagegen antworten und reagieren. Aber meistens Zeit reagieren wir aus unserer was? Aus unserem Fleisch. Und dann wandeln wir nicht im Geist. Deshalb muss ich muss das wirklich betonen. Und ihr Lieben, ihr müsst eine enge Intimität zu Gott entwickeln und pflegen. Das ist nicht einmal geschehen, denn das war's. Ich habe das schon getan in der Vergangenheit. Jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich das. Nein, das ist jeden Tag. Okay? Mit anderen Worten, soll es absolut nichts in eurem Leben geben, da den zentralen Stellenwert euren Hoffnungen, Träume, Wünsche und Ziele einnimmt, außer dem Herrn selbst. Wenn es so ist, dann nennen wir diese Sachen, was nimmt die erste Platz in unserem Leben, was? Götzen. Götzen. Was immer nimmt die erste Platz in eurem Leben, das ist dein Götze. Gott muss eure große Liebe, Leidenschaft und Priorität auf dieser Erde sein. Und das ist wirklich die Grundlage für wirklich eine wunderbare Ehe. Und das gilt einfach für uns alle. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht. Egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Egal, ob du alt oder jung bist. Es ist dieselbe Priorität. Und ihr Lieben, wenn das wirklich der Fall ist, dann hast du eine wunderbare Grundlage, okay, von der aus du weiter aufbauen kannst. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du alles andere einfach vergessen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Denn. So eine Frage ist, und das war mein Punkt von letztes Mal. Wo liegt euren Begierde? Wo liegt wirklich euren Begierde? Ich habe das mehrmals in der Vergangenheit gehört. Hey, schau mal auf deinen Kontoauszug und auf deinen Kalender, wie du dein Geld verbringst und wie du deine Zeit verbringst. Dann erkennt man, hey, was ist am wichtigsten für mich? Okay? Ich glaube, das ist die beste Art und Weise. Denn eine andere Frage, habt ihr eine derartige Leidenschaft für den Herrn Jesus Christus? Oder gibt es andere Lieben oder Götzen, die ihr in eurem Leben bekennen müsst? Gibt es irgendwelche Geheimsünden in eurem Leben, die ihr ein für alle Mal bekennen und wahr Buße darüber tun müsst? Und das ist bei uns alle der Fall, Leute. Okay? Ich erwische mich oft bei verschiedenen Dingen, was Gedanken, die ich gehabt hatte. Ich denke, meine Güte, ich habe das für die letzten paar Minuten gedacht oder sowas. Na Herr, bitte vergib mir. Okay? Oder von geheimen Wünschen, Begierden. Das ist das allererste Priorität. Okay? Und das ist für alle Leute in der Gemeinde. Wirklich alle Leute auf dieser Erde. Seid ihr bereit für das zweite Priorität des ausgezeichneten Ehemannes? Wir schauen natürlich auf einen Ehemann jetzt. Aber, wie ich gesagt habe, viele von diesen Punkten können wir auch für Frauen auch anwenden. Okay? Und wenn jemand nicht verheiratet ist, können wir das auch anwenden. Es ist sehr leicht und auch richtig für Männer, sehr geschäftig auf dieser Erde zu sein. Aber das sollte nie auf Kosten deiner Frau und Familie geschehen.
Das sollte nie auf Kosten deiner Frau und Familien geschehen.
Viele Männer denken, ihren Gemeindedienst beginnt außerhalb des Hauses. Doch in Wirklichkeit beginnt er immer und vor allem zu Hause. Das lesen wir klar und deutlich in Titus und 1. Timotheus. Und wie ich das diese kleine Serie über die Ältestenschaft, dieses Kategorien oder diese Voraussetzungen für eine Älteste, gehört jeden in der Gemeinde. Nicht, dass ihr denkt, hey, ich habe das gelesen, aber das gehört nur für die Männer, die Ältesten sein möchten. Nein, das ist eine bestimmte Reife, die diese Männer erreicht haben, aber zwei verschiedene Kategorien von moralischen Standards. Okay? Eins für die Ältesten und eine andere für alle anderen Leute. Nein. Wie ich bereits beim letzten Mal erwähnte, sind Männer und Frauen nicht gleich, weil sie von Gott gezielt geschaffen wurden, um einander zu ergänzen. Und da wir einander ergänzen, hat Gott uns unterschiedliche Rollen, Verantwortungen und Verpflichtungen gegeben, die wir zu erfüllen haben. Also, welche Prioritäten hat Gott in seinem Wort für den Ehemann festgelegt? Welche Prioritäten? Gott hat sowohl dem Mann als auch der Frau spezifische Verantwortungen übertragen. Dem Ehemann gab Gott die dreifache Aufgabe, seiner Familie vorzustehen, seine Frau zu lieben und seine Frau zu ernähren. Okay? Seine Familie vorzustehen, sie zu lieben und sie zu ernähren. Und dieses Ernähren hat dann zwei Unterpunkte. Und das schaffen wir heute leider nicht. Lass uns mit der ersten Verantwortung beginnen, die alle Männer gegenüber ihren Frau haben. Und das ist vorstehen, leiten, führen. Es gibt viele Männer, die dort draußen sind, die gerne geistliche Leiter wären. Sie möchten Prediger, Älteste oder Lehrer in der Gemeinde sein. Doch die beste Prüfung für die Führungsqualitäten eines Mannes liegt in seinem Heim oder in seiner Familie. Gott sagt sogar, dass kein Mann eine leitende Rolle in der Gemeinde des lebendigen Gottes haben sollte, wenn er sein eigenes Haus nicht effektiv vorsteht. Er muss ein Leiter sein. Er muss ein Führer sein. Schon diese Tatsache allein sollte die absolute Priorität und unentbehrliche Bedeutung des Heimes veranschaulichen. Ich meine, wenn das wirklich eine Qualifikation von 1. Timotheus 3 und Titus 1 ist, dann zeigt uns gewiss, wie wichtig das wirklich ist, okay, im Grunde genommen. Laut 1. Timotheus 3, 4 und 5 muss dein Ältester oder Hirte einer, der sein Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand sein eigenes Haus nicht vorzustehen weiß, was? Wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist die Frage. Wie kann er denn? Er muss sein eigenes Haus gut vorstehen. Das griechische Wort, das hier in diesem Vers für vorstehen übersetzt wurde, bedeutet, an der Spitze von etwas sein, zu herrschen oder anzuweisen. Okay? An der Spitze von etwas zu sein, zu herrschen oder anzuweisen. Es bedeutet nicht, herumzukommandieren mit allen negativen und weltlichen Konnotationen. Es bedeutet jedoch klar, dass ein Mann an der Spitze seines Haushaltes zu stehen hat. Das ist seine allerzweite Priorität auf dieser Erde. Er muss seine Familie führen und leiten. Männer, jeder einzelne von uns ist verantwortlich für die moralische, physikalische, emotionale und geistliche Leiterschaft unserer Frau und Kinder. Das ist eine große Aufgabe. Die Leute, die am Mittwochabend da waren, sie haben auch das Bernhard Gottschalk, er hat das auch, das war für ihn wirklich eine Neuigkeit. Das hat er in die Öffentlichkeit, deshalb sage ich das euch hier und jetzt, einfach an diesem Tisch, am Mittwochabend, das auch bekannt. Er hat gesagt, hey, seit Jahren, nachdem er zum Glauben gekommen ist, wurde ihm das wirklich wahr, oder bekannt, dass er sollte seine Familie leiten und führen. Und das war für ihn wirklich
eine Neuigkeit. Und er hat gesagt, hey, auf keinen Fall, Herr, kann ich das machen. Das ist zu großartig, das ist zu groß für mich.
Manchmal reagieren uns alle in einem gewissen Sinne. Aber das ist unsere Berufung. Und das ist unsere Pflicht von den Herrn. Und ein Gebot. Die Welt versucht ständig, die Rollen von Männern und Frauen zu verwischen und zu verschmelzen. Und die meisten Christen haben diese Lüge voll und ganz geschluckt. So ist der Gedanke eines gemeinsamen Haushaltsvorstandes bzw. einer 50-50 Aufteilung der Leitung der Bibel vollkommen fremd. Naja, es gibt keine Leiter unter uns. Ich habe das so oft gehört, Leute. Es gibt keine richtige Leiter unter uns oder für. Aber wir sind beide da, 50-50%. Und ja, sowas geht überhaupt nicht, Leute. Okay? Laut Gottes zeitlosen und perfekten Wort ist der Mann derjenige, dem die Rolle und Verantwortung als Vorstand seines Zuhauses anvertraut wurde. Aber immer in nur in Liebe, Sanftmut und aller Demut. Das muss immer geschehen. Titus 1,6 zeigt uns, dass ein Mann qualifiziert ist, Hirte von Gottes Herde zu sein, erst wenn er unter anderem untadelig ist, Mann einer Frau, gläubig Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Und seht ihr hier, wer für die Kinder verantwortlich ist, die außer Kontrolle sind? Wer ist es? Es ist der Mann. Es ist der Mann, der Vater. Seit Anbeginn war der Mann als Vorsteher des Hauses bestimmt. Ich will das euch, dieses jetzt Punkt, jetzt zu euch beweisen, dass es wirklich der Tatsache ist. 1. Mose Kapitel 2, schlag mal das auf. 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Wir gehen immer zurück auf die grundlegenden Sachen in der 1. Buch Mose. Das ist wirklich wunderbar. Das da sehen wir den Anfang von wirklich alles. Okay. 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Wie ich bereits beim letzten Mal erwähnte, besteht ein Zweck der Ehe laut diesem Vers in Gemeinschaft. Es gibt einen Zweck, ein Zweck der Ehe, dass wirklich eine Gemeinschaftsbeziehung da ist. Okay, deshalb hat auch Adam keine angemessenen Partnerin gefunden unter die Tiere. Okay, muss er lange suchen. Es gibt jedoch noch etwas anderes, das wir nicht außer Acht lassen dürfen. Gott gab Adam Eva, die ihm eine passende Helferin sein sollte. Okay. Schau mal Vers 19 bis 23 an. Lesen das auch weiter. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vögel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fanden sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er seine Rippen und verschloss ihren Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen. Denn von Mann ist sie genommen. Es gibt verschiedene wichtige Punkte von einfach diese kleine Ausschnitt hier, diese vier Verse. Und zu bedenken ist hier, dass Gottes Design von Anfang an ein Leiter und eine Helferin vorsah. Okay? Das war seine Absicht von Anfang an, eine Leiter und dann danach kam eine Helferin. Mit anderen Worten, sollte es jemand geben, der die Autorität hatte und jemand, der sich unterordnete. Es sollte jemand geben, der sich um die Versorgung kümmerte und jemand, der versorgt wurde. Und Gott bestimmt den Mann schon von Anbeginn
das ist ein wichtiger Punkt jetzt hier, von Anbeginn, noch bevor es den geringsten Hinweis auf Sünde in der Welt gab, für seine Rolle als Leiter und Vorsteher. Versteht ihr das? Manchmal denken wir, naja, das ist nur die Auswirkung von der Sündenfall, dass es ein Leiter sein muss und dann eine Helferin. Das stimmt nicht, Leute. Um diese Zeit war alles perfekt. War alles perfekt auf dieser Erde. Er sollte die Frau beschützen, sie versorgen und sich um sie kümmern. Und sie sollte ein passenden und geeignete Gehilfin für ihn sein. Das war der Absicht. Es gab keinerlei Konkurrenz, nur gegenseitig ergänzen unter diesen Ehepaar, Adam und Eva. Es gab keine Kämpfe, Auseinandersetzungen, Probleme, Feindseligkeit, nichts außer herrliche Einigkeit. Wunderbar, oder? Einfach wunderbar. Sie war perfekt für diesen Mann gemacht. Und es ist nicht anders für unsere Frauenmänner. Sie wurde auch perfekt für uns geschaffen. Okay? Und euch Frauen, ihr Männer, wurde perfekt für euch gemacht. Es war eine wunderbare, perfekte Beziehung. Adam betrachtete Eva in jeglicher Hinsicht als eins mit sich selbst. Das war Gottes perfektes Design. Aber was ist passiert? Was ist schiefgelaufen? Warum gibt es solche Probleme, Kämpfe, Auseinandersetzungen, Feindseligkeit und alles außer wirklich eine harmonische Zusammensein? Wir lesen Kapitel 3 von 1. Buch Mose. Und ihr kennt alle diese Geschichte sehr wohl. Der Schlange war was listiger als alle Tiere auf der Erde. Er war sehr schlau. Und er umging die leitende Rolle des Mannes und ging wer oder wo? Direkt zum Frau. Okay? Die Frau war von Natur aus ein Wesen, das nachfolgte. Aber Satan täuschte sie und veranlasste sie, die eine Sache zu tun, die Gott ihnen verboten hatte. Von Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen zu essen. Sie nahm die Frucht, okay, aß und gab ihren Mann davon und er aß. Und hier sehen wir wirklich eine Umkehrung der von Gott gegebenen Rollen unter der Mann und die Frau. Okay? Und das hat die ganzen Probleme ausgelöst. Einfach auf dieser Erde zwischen Mann und Frau. Die Frau übernahm die Führung ihres Mannes und ihr Mann wurde zum Nachfolger. Gottes Design für die Rollen von Mann und Frau wurde verzerrt und die Ehe ist seitdem durch die Sünde enorm beeinträchtigt. Und warum ist die Ehe so schwierig, Leute? Warum ist eine Ehe so schwierig? Warum ist eine Beziehung überhaupt schwierig? Richtig? Unter Männern. Und dann unter einem Mann und einer Frau. Noch schwieriger. Und man 24 Stunden jeden Tag zusammen wohnt und lebt. Dafür gibt es eine bestimmte, oder es bestimmt eine ganze Reihe von Gründen, warum die Ehe einfach hart ist oder schwierig ist. Aber der Hauptgrund ist jedoch, dass es seit dem Garten von Eden einen ständigen Kampf in Bezug auf die Aufhebung der verschiedenen Rollen gibt. Davon bin ich überzeugt. Wirklich. Davon bin ich wirklich überzeugt. Die Schrift ist eindeutig. Der Mann wurde zuerst geschaffen und ihm wurde die Verantwortung für die Leitung in der Gemeinde und seinem Haus zugeteilt. Es gibt auch eine ganze Reihe von Versen im Neuen Testament, der sagt, hey, der Mann sollte auch die Gemeinde führen und leiten. Okay? Genauso wie sein Haus. Er sollte das leiten und führen. Wir lesen auch im Alten Testament, im Neuen Testament von einer Reihe von wirklich gottesfürchtige Männer und sie haben dieses Verantwortung, diese Rolle wirklich wahrgenommen. Zum Beispiel wie Josua. Ihr kennt diesen Stelle in das Buch Josua, Kapitel 24, Vers 15. Ich aber und mein Haus, was? Wir wollen dem Herrn dienen. Okay? Ich aber und mein Haus. Er war der Vorsteher. Er war der Sprecher für sein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Okay? Aber Männer, wie steht es mit euch? Steht ihr euren Haushalt vor? Ich weiß, dass manchmal es hart ist. Es ist wirklich eine große Verantwortung. Und die meisten von uns, wir neigen uns eher zu was? Zurückzuziehen. In unser kleine Kammerlein, wo es still ist. Okay? Wo ich habe genug um die Ohren zu tun. Ich kann mich nicht um Kleinigkeiten kümmern. Das macht meine Frau. Und dann nach und nach, sie übernimmt mehr und mehr von der Verantwortung zu Hause. Und dann eines Tages wacht man auf und hat sie die Hosen an und nicht mehr der Mann. Okay? Leute, ich muss es wirklich ehrlich zustehen. Männer sind, ich glaube, sie leiden unter einer gewissen Faulheit. Okay? Eine gewisse Faulheit. Wir sind faul und wir überlassen die Frauen eine Rolle, was nie bestimmt war von Anfang an, dass sie hatten. Und da müssen wir wirklich hart daran arbeiten. Okay? Bist du, frag dich selbst jetzt, bist du wirklich der geistliche Leiter zu Hause? Oder hast du diesen Amt deiner Frau oder jemand anders überlassen? Ist sie dein wichtigster Dienst? Oder sieht sie dich bloß, wenn du gerade mal etwas Zeit übrig hast? Es gibt andere Prioritäten für mich. Männer, wir müssen es endlich gestehen und verstehen, dass unsere Frauen sind unsere erste Priorität auf dieser Erde. Und daran bildet wirklich die Grundlage für eine wunderbare Familie und eine Grundlage für eine wunderbare Gemeinde und eine Grundlage für eine wunderbare Gesellschaft. Okay? Kümmerst du dich regelmäßig um das geistliche Wachstum deiner Frau? Hast du klare Vorstellungen in einem Plan, wie du sie darin fordern kannst? Wann war das letzte Mal, dass du deine Frau herausgefordert hast, einfach ein Buch zu lesen? Nicht die Bibel, aber auch vielleicht auch die Bibel. Okay? Einfach ein Buch. Vielleicht über die Ehe, über ihre Rolle als Frau, über Mann. Das ist nur eine Idee. Denk daran, wenn ihr nicht die Leitung übernehmt, wird eure Frau oder Kind das tun. Leute, es ist so fürchterlich zu sehen, wenn ein Kind seine Familie regiert. Ich war einmal als Kellner in einem Restaurant, habe ich gearbeitet, ungefähr wahrscheinlich ein Jahr oder so. Und es ist wirklich fürchterlich zu sehen, wie manchmal ein Kind regiert seine Familie. Und das habe ich wirklich oft gesehen, in einer Restaurant-Situation. Oh, was willst du, Schatz? Oh, ich will das haben. Nein, Schatz. Oh ja, das will ich haben. Okay, Schatz, du darfst alles. Und alles um das Kind. Das Kind war das Zentrum. Und er hat wirklich den leitenden Rolle übernommen. Und das kann auch eine Frau sein. Aber absichtlich, laut Gottes Wort, sollte der Mann diesen Führungsrolle wirklich übernehmen. Nicht als herrschenden Leiter, okay? Nicht das. Wir werden mehr darüber sprechen mit dem nächsten Punkt. Der Mangel an männlicher Leiterschaft wirkt sich auf jeden einzelnen Bereich unseres Lebens aus. Unser Heim, unsere Gemeinde, sogar unsere Gesellschaft. Deshalb müssen wir es dem Wort Gottes erlauben, unser Denken in jedem Bereich zu leiten. Manchmal kommen wir aus einer strengen Zuhause, wo der Vater geherrscht hat und denken wir, nie wieder. Nein, solche Leitung will ich nie haben. Ist das der Schuld von Gottes Wort? Woran liegt das Problem denn, wenn das wirklich so ist? Bei uns zu Hause, okay? Bei unseren Eltern. Sie haben uns ein falsches biblisches Bild gegeben oder vorgelebt. Und Leute, es gibt keine perfekte Ehe. Es gibt keine perfekte Familie. Okay? Auch wenn unsere Kinder, wir müssen es auch oft einfach unsere Sünde bekennen. Und unsere Kinder sehen auch meine Schwächen und die Schwächen von meiner Frau. Und das ist okay so. Benutzt das auch als eine Gelegenheit, euren Kindern, euren Familie das beizubringen, euren Frau das beizubringen, wirklich demütig zu sein und immer belehrbar zu sein. Gott hat den Mann dazu auserwählt, zu leiten. Es ist seine Verantwortung und es ist wirklich seine Aufgabe.
Das ist es, wofür Gott ihn geschaffen hat. Und Gott verlangt Gehorsam in diesem Bereich, ebenso wie in alle anderen Bereiche unseres Lebens. Mögen wir nie die überaus wichtigen Vers oder Worte vergessen, die Gott an Josua richtete. Das ist aus Josua 1, 7 und 8. Lass uns das zusammenlesen. Josua 1, 7 und 8. Weil hier gibt es wirklich ein Rezept. Ein Rezept für Erfolg in diesem Leben. Wollt ihr wirklich Erfolg haben auf dieser Erde? Erfolg in Gottes Augen? Denn hier ist das perfekte Rezept dafür. Josua 1, 7 bis 8. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Hier ist es. Warum ist es ein Rezept zu Erfolg? Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Hey, nur wenn wir Gottes Gebot, Gottes Wort befolgen in alle Bereiche unseres Lebens, haben wir 100% gewiss Erfolg in unserem Leben. Leute, es geht zurück auf jeden Punkt, okay? Aber auch vor allem hier in diesem Punkt, dass ein Mann sollte seine Ehe vorstehen, seine Familie vorstehen. Das zweite Punkt, das zweite Priorität, oder man kann es auch als dritte Priorität sehen, lieben. Lieben. In der Vergangenheit wurde immer wieder behauptet, Epheser 5, 22 bis 23, oder 33, Entschuldigung, sei die großartigste Abhandlung über die Ehe, die je geschrieben wurde. Und hier sehen wir die Ehe quasi, wie sie vor dem Sündenfall war, in wo die Ehefrau sich liebevoll der Fürsorge, dem Schutz und der Leidenschaft ihres Ehemannes unterordnete, während der Ehemann sich liebevoll und aufopfernd hingab, um jedes Bedürfnis seiner Frau zu erfüllen, die er aus ganzem Herzen achtet und verherrlichte. Wenn wir diese Art von Beziehung in unserer Ehe anstreben, muss Christus im Mittelpunkt stehen und der Geist Gottes uns erfüllen. Sonst geht es nicht. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch in Christus ist, Epheser 1 bis 3, okay? Wunderbar, Aufteilung in Ephesus. Wenn jemand wirklich in Christus ist, darum geht es in die ersten drei Kapiteln, und voll des Geistes ist, Epheser 5, Vers 18, wird es einer Ehefrau möglich, sich ihren Ehemann unterzuordnen und ein Ehemann seine Ehefrau so zu lieben, wie Gott dies beabsichtigte. Zuerst muss man Christ sein. Und dann muss man wirklich im Geist Gottes wandeln. Und dann kann eine Frau ihren Ehemann unterordnen, wie sie Jesus Christus unterordnet, laut Gottes Wort. Kein Wenn, kein Aber. Okay? Und ein Ehemann kann seine Frau lieben, so wie Christus Jesus die Gemeinde geliebt hat. Aber nur dann. Deshalb sage ich das, hey, es geht alles zurück auf eure persönliche Beziehung zu dem Herrn. Was ist das allererste Priorität? Deine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Habt ihr Probleme in irgendwelchen Bereich eures Lebens? Geht zurück auf dieses und dann wird die andere einfach von sich allein ausgelöst. Einfach losgelöst, okay? Okay? Demzufolge muss die Kraft einer Ehe so zu leben, wie von Gott beabsichtigt, von der innenwohnenden Heiligen Geist kommen. Die christliche Ehe, wie von Gott beabsichtigt und wie von Paulus in Epheser 5 besprochen, ist in gewisser Sinne eine Umkehr des Sündenfalls. Okay? Wie ich gesagt habe, eine gewisse Sinne. Nicht perfekt, aber in gewisser Sinne. Lass uns diese wichtige Passage jetzt aufschlagen und zusammenlesen. Epheser 5. Dieter hat wirklich eine wunderbare Auslegung über diesen Versen gemacht. Aber lass uns das zusammen lesen. Ihr Männer, liebt euren Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flächen noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihren eigenen Frauen zu lieben, wie ihren eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wow, ist interessant, oder? Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Lange Passage. Beachtet hier, dass der Text die Ehemänner aus keiner Stelle auffordert, herrscht über euren Frauen oder kommandiert euren Frauen herum oder dominiert euren Frauen. Manchmal benutzen wir das als Deckmantel. Hey, das ist die biblische Leitung. Okay? Stattdessen fordert Paulus die Ehemänner auf. Was? Was ist sein Gebot? Liebt euren Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Männer, laut diesem Bibelabschnitt sollen wir unsere Frauen lieben. Sollen sie lieben. Doch allzu häufig geht unsere sündhafte Tendenz dahin, unsere Frauen zu dominieren und uns wie Machos zu verhalten. Ich bin der Boss hier, ordne dich unter. Zum Beispiel. Ich habe das irgendwo gehört von einem Mann. Aber diese Einstellung ist in Wirklichkeit nichts anderes als sündhaft und satanisch. Das griechische Wort, das Paulus hier in diesem Abschnitt benutzt, ist das überaus bekannte griechische Wort Agape. Okay? Es ist Agape-Liebe. Er ist der stärkste, intimste, tiefgreifendste, umfassendste und erfüllendste Begriff für Liebe im gesamten Neuen Testament. Okay? Es gibt kein größeres, kein tieferes Wort als dieses, was die Liebe beschreibt. Die Agape-Liebe, die hier erwähnt wird, ist keine emotionelle Liebe, obwohl es natürlich auch dafür einen angemessenen Platz in einer Ehe gibt, hoffentlich. Okay? Nicht, dass es immer kalt ist und, naja, ich liebe dich, Frau. Ich tue das zu deiner Liebe, ohne Gefühl zu zeigen. Hey, sollte wirklich auch Gefühle da sein. Okay. Aber diese besondere Form der Liebe bezieht sich auf einen aufopfernden Art der Liebe zum Wohl eines anderen. Und das große Beispiel der Agape-Liebe, laut auch diesen Abschnitt hier, ist nicht anders als der Herr Jesus Christus. Okay. So sehr hat er die Gemeinde geliebt, Agape-Liebe. Okay, Männer, wie sollen wir unsere Frauen lieben? Der Text verrät es uns hier schwarz auf weiß. Wir sollen unsere Ehefrauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So sehr. Das ist zweifelsohne ein Standard, der unermesslich hoch ist. Unermesslich hoch ist. Können wir das wirklich beschreiben? Wie der Herr das wirklich so sehr seine Gemeinde geliebt hat? Er war wirklich bereit, alles aufzuopfern, alles hinzugeben, zu sterben für seine Gemeinde? Natürlich wären wir in unserem sündhaften Fleisch, Männer, hört mal gut zu, niemals in der Lage zu sein, die uneingeschränkte Fähigkeit einer göttlichen Liebe an den Tag zu legen, die nur er allein besitzen kann.
Nur Gott kann so mit einer perfekten Liebe so leben oder lieben.
Das wäre einfach unmöglich. Okay? Und einfach unmöglich. Ist das jetzt die große Ausrede für uns als Männer? Ich kann das nicht. So deshalb meint er das nicht. Wortwörtlich. Doch, wir reden hier von den Faktoren, die zu der Art der Liebe gehören, die Jesus offenbarte. Mit anderen Worten, obwohl wir Gottes Liebe nicht in Quantität oder sogar Qualität gleichkommen können, können wir die gleiche Art der Liebe erlernen. Versteht ihr das? Eine herausragende Lehre sagte einst Folgendes über diese besondere Art der Liebe. Nur als kleines Bild hier oder Veranschaulichung. Wir mögen zwar nicht den Ozean besitzen, aber wir können einen kleinen Teil davon in unserem Eimer haben. So ist unsere Liebe, Leute. Es muss von der gleichen Art in die gleiche Quantität oder Qualität sein. Okay? Die gleiche Art, nicht in Quantität, das geht nicht, Leute. Aber in Qualität muss es von der gleichen Art sein. Nun, wie genau sah die Liebe von Christus für seine Gemeinde aus? Okay? Ich möchte euch jetzt, ich glaube, 7 oder 8 sehr praktische Beispiele oder Vorschläge, wie seine Gemeinde wirklich aussah. Erstens, ging die Liebe Christi für die Gemeinde von ihm aus? 1. Johannes 4, Vers 19. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Okay? Die Liebe ging von ihm, vor allem von ihm aus. Christus wartete nicht, bis die Gemeinde zu ihm kam. Jetzt kommt die Gemeinde auf seinen Knien, flehen von dem Herrn. Nein, er wartet nicht darauf. Okay? Er tat den ersten Schritt und liebte uns zuerst. Er lief uns hinterher. Versteht ihr das? Männer, das ist in unserer Liebe für unsere Frauen absolut kritisch. Wartet nicht darauf, dass euren Frauen euch auf halbem Weg tritt. Naja, weißt du was, sie hat das wirklich verdient. Und jetzt will ich sie ein bisschen züchtigen durch meine Schweige. Ich warte, bis sie zu mir kommt und die erste Schritt macht. Nein. Leute, wir müssen den ersten Schritt machen, wie Jesus Christus das gemacht hat. Ihr als Leiter müsst den ersten Schritt in diese Liebe tun. Zweitens, war die Liebe Christi für die Gemeinde hingebungsvoll? War die Liebe Christi für die Gemeinde hingebungsvoll? Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt euren Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Eine sehr bekannte Pastor sagt Folgendes über die hingebungsvolle Liebe unseren Herrn. Hör mal gut zu. Als Jesus in der Welt kam, liebte er die Gemeinde. Er liebte die Gemeinde sogar schon in der Vergangenheit, nach vor der Schöpfung der Welt. Und er liebte uns genug, um den Himmel zu verlassen, zur Erde zu kommen, menschliche Gestalt anzunehmen, sich anspucken und verspotten zu lassen, sich mit einem Dornenkronen an einen Kreuz schlagen, misshandeln und einen Speer in seine Seite stecken zu lassen. Er liebte die Gemeinde genug, um sie zu sterben. Das ist hingebungsvolle und aufopfernde Liebe. Und es ist diese Art der aufopfernden Liebe, die Liebe eines Mannes für seine Frau auszeichnen soll. Als Christus seine Vorrecht aufgab, mit Gott gleich zu sein und sich entschied, als Diener auf die Erde zu kommen, handelt er aus aufopfernder Liebe. Und Leute, Männer, so muss auch unsere Liebe gekennzeichnet. Durch aufopfernde Liebe. Wie können wir das perfekt machen in dem gesamten Maß, wie Jesus Christus es getan hat? Nein. Aber die gleiche Art und Weise müssen wir wirklich hart daran arbeiten, Leute. Es bedeutet Arbeit. Die Agape-Liebe ist nicht ein Gefühl, aber eher eine Entscheidung zu treffen. Okay?
Es ist eine Entscheidung zu treffen.
Drittens, stellt unser Herr seine Liebe für die Gemeinde dadurch unter Beweis, dass er sich für sie erniedrigte. Okay? Dass er sich für sie erniedrigte. Philipper 2, 3 und 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achtet einen den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Meine Güte, ist das nicht schwierig? Es ist schwierig. Aber so, in einer Art und Weise, hat Gott uns geliebt, Jesus Christus, seine Gemeinde. Männer, auch das ist ein sehr praktischer Aspekt. Wir müssen ernsthaft daran arbeiten, demütig zu sein. Allzu häufig, wenn es Probleme in unserer Ehe gibt, wollen wir, dass unsere Frauen auf Knien zu uns kommen. Nicht nur muss sie die ersten Schritte machen, aber sie muss die demütigte Teil von unserer Ehe sein. Okay? Dass unsere Frauen auf die Knien zu uns kommen, um unsere Vergebung anzuflehen. Aber so behandelt Christus seine Gemeinde nicht. Er war derjenige, der sich zuerst zum Wohl seiner Braut erniedrigte. Und Männer, wir müssen sein Vorbild nachahmen. Hey, manchmal, wenn ich recht habe und ich weiß, dass, ja, das war einfach der Schuld von meiner Frau. Das kommt nicht so häufig vor, Leute. Okay, muss ich ehrlich zugeben. Aber muss ich wirklich, sollte ich wirklich zuerst zu meiner Frau gehen? Und es kostet viel, viel Mühe. Und auch ja, Überwindungskraft, okay, das zu tun. Ich muss mich demütigen für meine Frau. Und das will ich auch. Die Liebe meiner Frau gegenüber. Viertens, Christi Liebe für die Gemeinde war ein Wahl, die er traf. Es war ein Wahl. Manche von diesen Punkten überschneiden einander. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt. Das sagt Jesus Christus. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und euren Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Die Liebe unser Herrn für seine Gemeinde war zielgerichtet. Es war ein Wahl, die er traf. Und unsere Liebe für unsere Frau muss ebenso sein. Es muss ebenso sein. Wir müssen uns zielsicher dafür entscheiden, sie zu lieben. Egal welche Gefühle wir zu einem bestimmten Zeitpunkt hegen. Okay? Manchmal sind die Gefühle einfach nicht da. Am Anfang ist alles super, oder? Oh, liebe Schatz, du darfst alles haben, was du willst. Das, was ich letztes Mal gelesen habe, die sieben Zeitalter von der Ehe, oder? Und nach einer kurzen Weile, dann, ja, ist meine Frau. Und die Gefühle sind nicht ganz 100% da. Aber trotzdem, Männer, die Agape-Liebe ist eher eine Entscheidung zu treffen, zu Wohl des anderen, nicht uns selbst. Und egal, wie sie sich uns gegenüber verhält. Okay? Fünftens, Christi Liebe für die Gemeinde war bedingungslos. Das ist eine wichtige. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir, das ist die wichtige Teil, was? Als wir noch Sünder waren. Männer, ich habe eine sehr wichtige Frage für euch. Ist eure Liebe für eure Frau an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Ist eure Liebe an eure Frau an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Hängt sie von ihrem Verhalten ab? Hängt sie von ihrem Gehorsam ab? Natürlich ist es viel einfacher, eines Menschen zu lieben, der nett, freundlich und hilfbereit ist. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist? Okay? Seine Liebe für uns, Leute, hat sich dadurch gezeigt oder gekennzeichnet, als wir noch Sünder waren. Wir haben keine Buße zu dieser Zeit gemacht oder getan. Aber so gnädig war Gott. Doch es ist nicht so leicht, jemanden zu lieben, wenn dieser Mensch nicht freundlich, unterstützend, ermutigend oder hilfsbereit ist. Aber genau das tat Gott für uns. Der Text sagt, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Männer, wir müssen unsere Frau mit dieser Art der bedingungslosen Liebe lieben. Sechstens, Christi Liebe für seine Gemeinde ist auch unvergänglich. Unvergänglich. Römer 8, 35 bis 39. Römer 8, 35 bis 39. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Eine Frage, die Paulus gestellt hat. Eine rhetorische Frage. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Bloße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendwelche anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag. Was? Wovon? Von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was kann uns von der Liebe Christi trennen? Laut diesem Vers was? Überhaupt nichts. Nichts. Männer, ähnelt eure Liebe für eure Frau diese Art der Liebe, die Christus für seine Gemeinde hat? Ist eure Liebe an Bedingungen verknüpft in irgendwelcher Art und Weise? Mit anderen Worten, hängt sie von euren Einstellungen, euren Stimmung, ihre Stimmung oder sogar ihren Verhalten ab? Falls ja, dann liebt ihr euren Frauen nicht so, wie Christus es euch geboten hat. Es war ein Gebot, kein Vorschlag, es war ein Gebot. Ein zusätzliches Merkmal, nachher haben wir immer noch zwei, ein zusätzliches Merkmal der Liebe Christi für seine Gemeinde ist, dass seine Liebe eine versöhnliche Liebe war. Eine versöhnliche Liebe. Kolosser 3, Vers 13. Er tragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie sollten unsere Vergebung, unsere Frau gegenüber, dadurch gekennzeichnet? Wie Jesus Christus uns vergeben hat, Leute. Wie Jesus Christus uns vergeben hat. Wie vergebt ihr euren Frau? Tut ihr das sofort? Tut ihr das sofort? Tut ihr es vollständig? Vollständig. Tut ihr es mit den Gedanken, nie wieder daran zu denken oder es gegen sie zu benutzen? So hat Jesus Christus uns vergeben, Leute. Sofort, vollständig und nie wieder daran zu denken und es gegen uns zu benutzen. So muss unsere Vergebung aus sein. Oder ist vielleicht eure Vergebung an irgendwelche Bedingungen verknüpft? Christus liebte seine Gemeinde so sehr, dass er ihr sofort vollständig vergab, in dem Sinne, dass er ihr alle Sünden vergangenen, gegenwärtige und künftige vergab und dass er ihr bedingungslos vergab. Und zu guter Letzt war die Liebe Christi für die Gemeinde eine reinigend, konstruktive und aufbauende Art der Liebe. Epheser 5, 26 bis 27. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flächen noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Männer, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Merkmal, die Liebe Christi gegenüber seiner Gemeinde. Jesus Christus, der 100% Gott ist, absolut heilig, rechtschaffen, perfekt und gerecht, zahlte den höchsten Preis, seinen Tod am Kreuz, für die unwürdigsten Sünder. Und ihr Lieben,
das zeigt, wie sehr Christus die Gemeinde liebte. Und Männer, ebenso sehr sollen wir unsere Frauen lieben. Und eben weil es ein Gebot ist, sie zu lieben, reden wir hier nicht von einem bestimmten Gefühl, sondern einer Wahl oder einer Entscheidung zu lieben. Die Welt sagt, wenn die Gefühle aufhören, ist die Liebe vorbei. So sagt die, sogar jetzt die, unsere Politiker. Sie wollen das jetzt noch bedeutungsloser machen, die Ehe, oder? Stell dir vor, dass wir machen so ein Gesetz und nach einer Generation, nach 20 Jahren, hatten die Kinder, sie sind immer so aufgewachsen mit so einer Vorstellung von Ehe. 7 Jahre. 7 Jahre. Ich kann das machen. Ganz schön lang. Das hat auch sogar eine Person das gesagt. Das ist zu lang. Er hat gesagt, nach 3 Jahren, das reicht. Okay? Nee, echt, ich habe das nicht vorgelesen. Warum nehmen wir unsere Frauen so oft als selbstverständlich hin? Und Männer, warum ist es so schwer, liebenswürdig und weichherzig unseren Frauen gegenüber zu sein? Was ist das Problem? Das Problem ist es einfach Sünde. Einfach Sünde in unser Herzen. Sofern wir nicht vom Heiligen Geist gelenkt werden und uns vor unserem eigenen sündhaften Fleisch und Tendenzen schützen, werden wir automatisch in diesen Bereich herabfallen. Ist das nicht so? Leute, wirklich, wenn ich nicht gewissenhaft auf Jesus schaue, auf einfach im Geist wandeln, dann einfach natürlich meine natürliche Reaktion, okay, Einstellung meiner Frau gegenüber ist immer aus dem Fleisch. Okay? Das ist automatisch. Deshalb ist es ein Kampf, eine Entscheidung. Männer, Gott macht es absolut deutlich, dass es in unserer Ehe keinen Platz für Bitterkeit gibt. Stattdessen soll eine warme, nährende, wertschätzende Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau sein. Oftmals gibt es eine Trugschluss zur Sprache oder was die Leute benutzen, wenn wir sprechen von, wir müssen unsere Frauen lieben wie uns selbst. Okay? Es wird heutzutage weithin akzeptiert, dass die Menschen sich selbst nicht so lieben, wie sie es sollten. Habt ihr das je gehört? Okay. Und dass sie aufgrund dieser Unfähigkeit, sich selbst zu lieben, andere nicht so lieben können, wie sie es sollten. Ist das wahr? Kommt das aus Wort Gottes? Es ist wirklich eine satanische Täuschung zu denken, dass wir uns selbst nicht genug lieben. Okay. Diese Ideologie entspricht in keinster Weise der Wahrheit. Aber ganz im Gegenteil. Die Bibel lehrt uns sehr deutlich, dass niemand je sein eigenes Fleisch gehasst hat. Okay? Niemand. Macht die Bibel jetzt einen Fehler? Kennen wir Ausnahmen dazu? Nein. Auch die Leute, die Selbstmord begehen, okay, ist das ein großes Zeichen der Selbstliebe, was es überhaupt gibt. Okay? Weil sie denken nur an sich selbst, an ihren Probleme, ihren Situationen. Okay? Ich muss es auch gestehen, hey, es gibt viele schlimme Situationen. Okay? Aber nie zu einem gewissen Punkt, dass ich nehme mein eigenes Leben. Okay? Dann konzentrieren wir immer auf uns selbst und auf meine Probleme, meine Situation. Es geht mir schlecht, es geht mir nicht gut, mich nicht gut. Und wir müssen immer auf den anderen denken und nicht auf uns selbst. Und wenn wir solche Gedanken haben, dann natürlich nach einmal wandeln wir im Geist Gottes? Ich denke nicht. Nee, ich denke nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir das nicht machen. Das meine ich. Epheser 5, Vers 29. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Ihr Lieben, der Kampf besteht nicht daran zu lernen, sich selbst besser zu lieben. Das ist automatisch, instinktiv und angeboren seit dem ersten Tag unseres Lebens. Der wahre Kampf besteht darin zu lernen, euren Frau ebenso sehr zu lieben wie euch selbst. Männer, ihr werdet nie wissen, wie
ihr euren Frauen lieben sollt, bis ihr euch aufgeopfert und gekreuzigt habt und euch selbst gestorben seid. Das ist unsere Aufgabe, jeden Tag. Uns aufzuopfern, uns unser Fleisch zu kreuzigen und zu uns selbst zu sterben, so dass ich meine Frau lieben kann, wie Jesus Christus die Gemeinde geliebt hat. So sehr hat Gott uns geliebt. Und das ist unsere Aufgabe. Und Männer, ich glaube, wenn wir sowas tun, wenn wir so in einer Art und Weise unsere Frauen so zu lieben, ich glaube, unsere Frauen würden nie, ich meine wirklich nie Probleme, wirklich sich unterzuordnen unter unserer Leitung. Weil sie wissen oder wussten ganz gewiss, mein Mann hat mein Bestes im Sinn. Nicht seins, aber meins. Und unter so einer Leitung kann ich mich, ich beuge mich gern unter. Okay? Lass mich unsere Zeit jetzt abschließen mit den sehr bekannten Worten aus 1. Korinther 13. Ich muss es jetzt abschließen. Heute Morgen habe ich Sam sogar gesagt, es würde eine kurze Predigt sein, aber auch wenn ich nicht viele Notizen habe, ist es immer noch lang. 1. Korinther 13, 1-8. Ihr kennt diese Stelle, aber lasst uns jetzt in Bezug auf unsere Ehe, unsere Ehegatten, okay, oder die zukünftige Ehe oder zukünftige Ehegatten jetzt konzentrieren oder es lesen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder ein klingendes Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wusste und alle Erkenntnis und wenn ich alle Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt wurde, aber keine Liebe hätte, so nütze es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit.